SBS in deutscher Sprache.
Ja, Burkhard Fritz, herzlich willkommen bei SBS.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Erzählen Sie uns doch über diese Oper. Es ist Richard Wagners letzte.
Ja, es ist seine letzte und wahrscheinlich auch sein vollkommenstes Werk, was er sich so vorgestellt hat. Für mich eine der schönsten Opern, weil sie einfach musikalisch extrem impressiv ist und insgesamt, glaube ich, wirklich die Erfüllung seiner Vorstellung vom Gesamtkunstwerk, was er sich so gewünscht hat als Erfüllung der Oper, speziell dann für das Bayreuther Festspielhaus komponiert auch noch. Also ich finde eine der schönsten Opern und auch eine der Opern, über die man, glaube ich, am längsten nachdenken und diskutieren kann.
Eine Oper in drei Akten, 4 Stunden plus 2 Pausen inklusive eine Essenspause. Vielleicht kurz erzählt die Geschichte.
Ja, kurz erzählt die Geschichte. Wir befinden uns in einer mystischen Gralswelt im ersten Akt. Das heißt, wir befinden uns in der Gegend, wo sich die Gralsritter versammeln, um dem Heiligen Gral, in dem das letzte Abendmahl oder je nach Auslegung auch der Blutstropfen vom Kreuz von Jesus aufgefangen worden sein soll, immer wieder enthüllt wird, um diese Gralsrittersgemeinschaft zu stärken, die sich von Gott gesandt fühlt, um auf der Welt Gutes zu tun und für das Gute zu streiten, auch zu kämpfen. Also das sind halt wirklich Ritter. Und in diese Gralswelt bricht die Gralswelt wird regiert vom Gralskönig Amfortas, der verwundert wurde und nur durch die Enthüllung des Grales immer wieder die Kräftigung und Stärkung erfährt, dass er sein Amt, diese Gemeinschaft zu führen, weiterführen kann. So, das ist also das Grundsetting. In diese Gralswelt bricht der Parsifal, ein von seiner Mutter zu absoluter Unwissenheit erzogener junger Mann ein, der also durch die Wälder streift und eigentlich von der Welt nichts weiß, auch von sich selber eigentlich nichts erinnert und schießt jetzt dort einen Schwan. Und die Tiere sind halt heilig bei den Rittern und daraufhin wird er also beschuldigt, diesen heiligen Schwan erschossen zu haben und wird quasi erstmal festgenommen. Und der Assistent Knappe, ist nicht ganz klar, was für eine Funktion er wirklich in der Gemeinschaft hat. Vom Gralskönig ist der Gurnemanns, das ist eigentlich die große Hauptpartie, die Basspartie in dem Stück, die durch das gesamte Stück führt. Der befragt jetzt also den Parsifal, wo er herkommt und was er so auf seinem Lebensweg erlebt hat. Und der Parsifal kann ihm halt nichts sagen, was ihn einfach stutzig macht und ihn zu der Vermutung bringt, das wäre doch interessant zu wissen, ob das vielleicht jemand sein könnte, der den Amfortas von seinem Leiden erlösen kann. Denn es gibt eine Prophezeiung, dass ein unwissender Tor den leidenden König erlösen kann. Ja, und dann kommen wir also weiter. Es wird der Gral enthüllt. Parsifal muss sich das alles anschauen, versteht aber überhaupt nicht, worum es geht. Und daraufhin schmeißt der Gurnemanns ihn wieder raus und sagt, du bist es also offensichtlich wohl nicht gewesen. Damit endet der erste Akt. Im zweiten Akt befinden wir uns in einer komplett gegenteiligen Welt. Wir befinden uns in Klingsors Zauberwelt, der ein Schloss auf der anderen Seite sozusagen des Heiligen Berges hat und dort ein Reich sich aufgebaut hat aus Zaubermädchen und deren gespielen Rittern, die er von der Gralsgemeinschaft abgeworben hat, beziehungsweise abgezwungen hat, denn er ist selber ein gefallener Gralsritter. Er wollte selber den Gral regieren, die Gralsritter regieren und ist dabei aber eben gefallen und hat sich also sozusagen als satanischer Gegenspieler in dieser Gralswelt dann aufgebaut. Und in diese Welt bricht jetzt der Parsifal auf seiner weiteren Reise ein. Und wird dort erstmal konfrontiert mit den Blumenmädchen, wie Wagner sie bezeichnet hat. Also Zaubermädchen, die durch Klingsor mehr oder weniger ferngesteuert jetzt versuchen sollen, den Parsifal zu bezirzen und ihm auch auf seine Seite zu ziehen. Da der Parsifal keinerlei Erfahrung mit Frauen hat, ist er also erstmal tief verstört und hat also keinerlei Ahnung, wie er damit umgehen soll. Und versucht dort wieder zu fliehen und dann wird die Geheimwaffe Kundry eingesetzt, die der Klingsor also auch mit einem Fluch belegt hat und die soll jetzt den Parsifal versuchen umzudrehen und die macht das also auf verschiedenste Weisen, entweder fängt sie mit der Erzählung der Muttergeschichte an, die der Parsifal eigentlich nicht wirklich erinnert und die ihm also Sachen erzählt, die er selber gar nicht über sich weiß, um erstmal sein Vertrauen zu gewinnen und dann versucht sie es mit Erotik und sie küsst ihn dann. Und aufgrund dieses ersten Kusses, nach dem Mutterkuss sozusagen, der erste richtige Kuss, hat er eine Vision und versteht mit einmal die Zusammenhänge in dem Gral. Also er sieht Amfortas vor sich mit der blutenden Wunde und er sieht die Notwendigkeit, dass diese Gemeinschaft erlöst werden muss und begreift auf einmal, dass das offensichtlich seine Aufgabe ist. Daraufhin weist er also Kundry von sich und versucht sie dazu zu bewegen, ihm den Weg zu Amfortas zurückzuzeigen, damit er denen helfen kann. Und sie verflucht ihn daraufhin und sagt, du wirst diesen Weg niemals finden. Und so ruft Klingsor zu Hilfe, der mit dem Speer, den er den Gralsrittern geraubt hat, der heilige Lanzenspeer, der damals die Wunde von Jesus gestochen haben soll am Kreuz, diesen Speer versucht jetzt der Klingsor auf den Parsifal zu schleudern, der aber inzwischen so weit in seiner erlösenden Macht erwacht ist, dass er diesen Speer dem Klingsor entwenden kann und diesen damit selber zerstören kann.
Dann lassen wir vielleicht den dritten Akt beiseite. Es soll ja auch ein bisschen spannend sein für die Leute, die dann in diese Oper gehen. Aber ich denke, es ist Zeit für einen Ausschnitt aus Richard Wagners Parsifal. Was ist für Sie so ein guter Einstieg?
Oh, die schönste Musik, die ich finde immer wieder ist, also es gibt viele schöne Stellen, aber die mich am meisten beeindruckt hat, ist im ersten Akt die Verwandlungsmusik zum Gral. Das ist immer, wenn der Gurnemanz also jetzt meint, der Parsifal sollte sich die Geschichte mal anschauen und sie schreiten also in diese Gralshalle, die Bühne verwandelt sich. Wagner hat da ganz klare Vorstellungen in die Regieanweisung geschrieben, die also eigentlich unmöglich szenisch umzusetzen sind auf der Bühne, aber der Gurnemanz spricht da diesen legendären Satz, zum Raum wird hier die Zeit, wo man also schon denkt, Wagner war vor Einstein schon so weit, die Relativitätstheorie zu entwickeln. Und da gibt es eine Verwandlungsmusik, die ist einfach von einer solchen unglaublichen tiefen Schönheit, dass ich das immer, da haut es mich jedes Mal aus den Socken, wenn ich da auf der Bühne stehe.
Ein Ausschnitt aus Richard Wagners Oper Parsifal, wie sie zur Aufführung gelangt. Dreimal in Melbourne im Palais Theatre am Mittwoch, 20. Februar, Freitag, 22. Februar und Sonntag, 24. Februar, jeweils nachmittags. Die ersten beiden Vorstellungen um 16:30, die letzte am Sonntag um 15 Uhr bereits. Eine vierstündige Oper, wir haben es gehört. Wie anstrengend ist das?
Ja, es ist natürlich sehr anstrengend, weil die Oper einfach lang ist. Es ist anders anstrengend als die anderen großen Wagner-Tenorpartien, denn der Parsifal selber hat gar nicht so viel zu singen in dem Stück. Er ist aber sehr viel auf der Bühne und hat extrem viel zu spielen und vor allen Dingen natürlich immer auf das zu reagieren, was ihm so dargeboten wird. Also zum Beispiel diese Gralsenthüllung im ersten Akt, das ist eine halbe Stunde, wo der Parsifal nur auf der Bühne steht und zuguckt und reagiert auf das, was da passiert. Das ist aber physisch natürlich anstrengend und erfordert einfach auch eine unglaubliche Konzentrationsanstrengung.
Und trainieren Sie das? Also ich habe gehört, Sie gehen in die Massage. Also das ist eine sportliche Leistung, nicht wahr?
Das ist natürlich auch eine sportliche Ausdauerleistung, klar. Und ich meine, diese Partien, auch wenn der Parsifal jetzt selber nicht so viel zu singen hat, die Wagner-Partien an sich fordern schon eine gewisse physische Grundfitness, ja.
Was können Sie uns über Ihren Hintergrund erzählen?
Ja, ich bin in Hamburg geboren und bin dort aufgewachsen und habe nach meiner Schule erstmal angefangen, Medizin zu studieren. Ich habe schon immer gesungen, habe aber nie geglaubt, dass ich da irgendwie was beruflich mitmachen könnte, also maximal vielleicht Musiklehrer oder sowas. Und da ich immer sehr naturwissenschaftlich interessiert war und medizinisch interessiert war, habe ich erstmal angefangen, Medizin zu studieren. Das habe ich auch fast fertig gemacht, habe aber nebenbei mit dem Ende meiner Schulzeit angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen, weil ich da in einer Schulmusical-Aufführung den Tony in der West Side Story singen sollte. Und da habe ich gedacht, es wäre mal ganz interessant, vielleicht mal einen Gesangslehrer mit der Stimme zu befassen. Und da habe ich angefangen und habe das während des gesamten Medizinstudiums immer weitergemacht, aber eben mehr als Hobby. Ich habe dann so Liederabende gegeben und als Gast in so kleinen Opernproduktionen an der Hochschule in Hamburg mitgemacht. Und dann kam irgendwann eine Agentur und fragte mich, ob ich denn nicht mal irgendwie am Theater professionell vorsingen gehen wollen würde. Sie würden sich vorstellen können, dass ich da gut einen Job kriegen würde. Und habe ich gedacht, naja gut, ich kann es ja mal probieren. Bin vorsingen gegangen und habe dann auch einen Zweijahresvertrag im Stadttheater in Bremerhaven angeboten bekommen. Und bin dann erstmal dahin und war also ziemlich unbeleckt, auch opernmäßig. Also ich habe das immer so als Hobby betrachtet, aber habe da nie so die große Opernwelt jetzt vor mir gesehen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, Zweijahresvertrag, gehst du zurück in die Medizin, ist alles schön, wenn das nichts ist. Und da war ich aber das hat keine Woche gedauert, da war ich komplett infiziert vom Theatervirus und habe dann also auch nie wieder dran gedacht, zurückzugehen. Ja, und von da aus bin ich dann über ein weiteres mittleres Theater in Gelsenkirchen an die Staatsoper nach Berlin gekommen. Und war dort dann 7 Jahre bis 2011 fest engagiert und seitdem bin ich freiberuflich unterwegs und singe jetzt. Parsifal war meine erste Wagner-Partie, die habe ich 2004 das erste Mal in Gelsenkirchen gesungen und seitdem singe ich also auch in diesem Wagner-Fach mehr oder weniger mich rund um die Welt. Und ich mache auch immer gerne was anderes, sehr, sehr gerne natürlich auch italienische Oper, Puccini, Verdi, sehr gern, aber wenn man erstmal als Deutscher in dem Wagner-Fach ist, dann gibt es davon so wenige als Tenöre, dass man kaum was anderes angeboten bekommt.
Montagabend bei SBS Radio mit einem Studiogast, Burkhard Fritz, Operntenor. Heldentenor steht in Ihrer Biografie. Was ist eigentlich ein Heldentenor?
Ja, das sind im Prinzip, um es mal ganz salopp zu sagen, die lauten Tenöre. Weil also die Heldentenöre sind halt die, ja, das sind die Tenöre, die man wirklich mit dem Wagner-Gesang assoziiert, die einfach das Volumen und die Stehkraft haben, über eine 5-Stunden-Oper, über ein 120-Mann-Orchester zu kommen und das auch durchzuhalten und die natürlich auch einen gewissen Stimmklang haben. Also wenn man die italienischen Tenöre damit vergleicht, die haben halt mehr den warmen italienischen Schmelz in der Stimme, während die Wagner-Tenöre doch eher etwas mehr Metall und mehr Durchschlagskraft in der Stimme haben, sodass sie dann eben, dass man das als mehr als Heldentenorfach bezeichnet.
Ich habe Sie vorhin unterbrochen, als Sie zum dritten Akt ansetzen wollten, inhaltlich. Und das ist ja da eine Welt in Trümmern, nicht wahr?
Ja, die Gralswelt ist inzwischen untergegangen. Der Vater des amtierenden Gralskönigs, Titurel, ist inzwischen gestorben. Amfortas siecht auch nur noch vor sich hin und enthüllt den Gral nicht mehr. Deswegen ist diese Welt verfallen. Und nach irre langer Reise kommt der Parsifal dann also wieder in diese Welt zurück und findet also Gurnemanz und Kundry in dieser zerstörten Gralswelt wieder, weil er eben auf der Suche war, diese wiederzufinden, um diese Erlösung mit dem Speer zu bringen. Und da sind wir dann eben im dritten Akt. Erstmal wird natürlich viel erzählt, was in der Zwischenzeit gewesen ist und warum der Parsifal jetzt die Entwicklung gemacht hat, dass er nun verstanden hat, was er da tun soll. Und der Gurnemanz begreift das auch sogleich und bringt ihn dann also zu Amfortas. Und da kommen wir dann zur großen Erlösungsszene, wo dann der Amfortas sozusagen seines Amtes enthoben und auch ja entledigt wird, dass er in Frieden gehen kann und der Parsifal dann sozusagen die Regentschaft übernimmt.
Zeit wieder für ein bisschen Musik aus der Oper Parsifal. Wir haben uns ausgesucht, der Karfreitagszauber.
Richtig. Eine der schönsten Stellen, auch vor allen Dingen eben im dritten Akt, wo eine wunderbare musikalische Verwandlung der Szenerie stattfindet. Es ist eben diese zertrümmerte Gralswelt und Wagner schreibt eben, dass dieser Zauber des Karfreitags, dieser Erlösungszauber, dass nach der Kreuzigung und der Grablegung Jesu eben die Auferstehung kommt, die wird musikalisch dann eben dargestellt durch ein wunderschönes Aufblühen im Orchester mit einem tollen Oboen-Solo. Und dazu gibt es eben auch szenische Anweisungen, wie sich dann die Szenerie dazu ändern soll. Also da soll dann mit einmal alles in Grün erblühen. Und es gab auch Regisseure, die das fantastisch umgesetzt haben, aber es ist sehr, sehr, sehr schwierig, da in naturalistischen Ideen das auf die Bühne zu bringen.
Schöne Musik aus Richard Wagners Oper Parsifal. Noch einmal der Hinweis, das findet also statt in Melbourne im Palais Theatre St. Kilda am Mittwoch, 20. Februar, 16:30, Freitag, 22. Februar, ebenfalls 16:30 und Sonntag, 24. Februar, 3 Uhr nachmittags. Eine vierstündige Oper plus zwei Pausen inklusive eine Essenspause. Im Studio nach wie vor Burkhard Fritz. Werden Sie eigentlich darauf aufmerksam gemacht oder wird dann gesagt, heißen Sie eigentlich Burkhard mit Vornamen oder Fritz?
Ja, es passiert mir ständig. Also, dass die Namen verdreht werden, das ist Alltag für mich. Und wenn ich irgendwo Post erwarte in Theatern, die mich nicht hundertprozentig kennen, dann frage ich immer gleich nach beiden Anfangsbuchstaben, ob es in der F- oder im B-Postfach gelandet ist, weil es eigentlich ständig passiert.
Stichwort Alltag. Was gefällt Ihnen vor allem an Ihrem Beruf?
Ja, da gibt's natürlich vieles. Also erstmal natürlich die Musik, so speziell bei Wagner und noch viel spezieller bei Parsifal. Es ist einfach ein großer Genuss, diese Musik auf der Bühne mit Leben füllen zu können. Dann dazu kommt für mich, dass ich einfach unglaublich gerne Schauspieler, also das heißt gerade in diesem Wagner-Bereich, das war auch Wagners Traumvorstellung vom schauspielernden Sänger, dass man eben nicht nur auf der Bühne steht und singt, sondern eben auch wirklich darstellt. Und das ist eine Sache, die mich immer sehr herausfordert und die ich sehr, sehr gerne mache. Und natürlich kommt dazu, auch wenn es mit der Familie manchmal nicht so leicht ist, dass man einfach extrem viel von der Welt sieht und ganz tolle Kollegen sieht, die man auch dann immer mal wieder trifft. Also das Letzte, was ich jetzt hier vorgemacht habe, war Siegfried in Chicago, mein erster Siegfried. Und da habe ich also Kollegen getroffen, die Siobhan Stagg, die hier also aus Victoria kommt, die dann gleich sagte, oh, ich war gerade in Melbourne, das war fantastisch, grüß mir die Leute alle da, das ist ganz toll. Und den Derek Welton, der hier den Klingsor singt, den habe ich dort auch in Chicago getroffen, den ich aber schon kannte, weil ich mit ihm Parsifal in Peking gemacht habe. Und das sind einfach eine kleine, nette Familie, die sich überall auf der Welt immer mal wieder trifft. Und eben, wie gesagt, einfach man lernt wunderbare Länder, tolle Städte, tolle Theater kennen, wunderbare Orchester. Und ja, das ist, also es gibt eigentlich, ja, man könnte noch viel erzählen, aber es ist einfach ein wunderschöner Beruf.
Es wird nie zur Routine?
Dadurch, dass man, also ich meine, es ist jetzt, glaube ich, mein sechster Parsifal oder so, also als sechste Produktion. Es wird insofern nie zur Routine, weil man hat natürlich jedes Mal neue Dirigenten, neue Regisseure, die mit neuen Ideen kommen. Jeder Abend ist auch in gewissen Grenzen neu. Da gibt es Dirigenten, die machen jeden Abend musikalisch komplett was anderes, sodass man auch da ständig Gewehr bei Fuß stehen muss, um aufzupassen, was das Ganze nie langweilig macht. Und es ist ja nicht nur so, dass man nur eine Partie singt oder zwei Partien. Also man hat ja schon ein gewisses Spektrum und insofern, also zur Routine wird es eigentlich nie.
Orchester in Melbourne wird das Australian Youth Orchestra sein und die Produktion, ist es eine moderne von Victorian Opera oder eine traditionelle?
Ja, also ich würde sie weder modern noch traditionell nennen, sie ist zeitlos angesetzt. Ich glaube, man kann sie, also örtlich kann man sie überhaupt nicht verorten. Es ist auch kostümmäßig, ja, vielleicht eher modern, aber wichtig ist für mich immer, ist es dem Regisseur möglich, egal wie, ob modern oder klassisch, die Geschichte zu erzählen. Oder zumindest eine Geschichte, die kongruent ist mit dem, was in dem Stück und vor allen Dingen in der Musik vorgegeben ist. Und das findet hier absolut statt. Der Roger Hodgson weiß ganz genau, was er möchte, hat aber permanent auch das Vertrauen in uns Sänger, die wir also gerade in den großen Partien die Sache alle schon mal gesungen haben, dass wir wissen, was wir da tun und lässt uns viel Freiraum auch zu entwickeln, wo wir hingehen und baut also eine gesunde Grundstruktur, in der man den Charakter dann aber frei zeichnen kann. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich sozusagen auch in der Vorstellung atmen kann und nicht in ein Korsett gepresst werde, was ich immer nur wiederholen muss.
Und zum Schluss noch einmal, warum, für Leute, die jetzt zugehört haben, warum soll man sich das nicht entgehen lassen? Warum soll man in diese Oper kommen, 20., 22. und 24. Februar im Palais Theatre St. Kilda bei Melbourne?
Ja, also das ist, erstens ist es natürlich sicherlich nicht so oft, dass man das in Australien zu sehen bekommt.
Auf Deutsch?
Auf Deutsch sowieso schon mal nicht. Und es ist eine fantastische Besetzung. Es sind alles erfahrene Wagner-Sänger. Es ist eine unglaublich schöne Musik, in die man sich einfach fallen lassen kann. Es ist eine spannende Geschichte, weil Wagner sich ein philosophisch-religiöses Konzept gestrickt hat, was aus allem Möglichen von Christentum bis Buddhismus zusammengesetzt ist. Man kann darüber viel nachdenken, viel diskutieren. Es ist in jeder Produktion auch, geht's wieder von vorne los. Was ist damit gemeint? Weil man nie zu einer Antwort kommt. Was ich empfehlen würde, ist, sich einfach wirklich, wenn man sich das Stück anschaut, was ich jedem nur raten kann, sich vorher ein bisschen Ruhe zu nehmen, nicht aus der Hektik des Alltags direkt in die Vorstellung zu gehen, sondern einfach zu schauen, dass man ein bisschen runterkommt, sich dann einfach hinzusetzen und allein schon das Vorspiel des ersten Aktes dann einfach so auf sich wirken zu lassen, dass man in diese Musik kann man einfach eintauchen. Und das, ja, das würde ich jedem empfehlen, das mal erlebt zu haben, weil es ist einfach eine fantastische Erfahrung.
Burkhard Fritz, vielen Dank für diesen Besuch.
Vielen Dank.
Thank you.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.